herzlich willkommen zu Episode 131 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Heute ist bei mir jemand zu Gast, der gleich mehrere Welten miteinander verbindet. Bei mir war Dirk Lehr aus Berlin. Er ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Kunst und Urheberrecht. Er ist selbst auch Kunstsammler und Autor. Er hat diverse Bücher rund um den Kunstmarkt geschrieben. Und er hat einen eigenen Kunstpodcast, den Kunstradar. Und damit ist er erst der zweite Kunstpodcast-Kollege, den ich hier im Atelier Talk Podcast begrüßen darf. Der erste war der bekannte Galerist Johann König und heute kommt also Verstärkung aus einer ganz anderen Ecke des Kunstbetriebs. Dirk Lehr bewegt sich seit Jahren zwischen den verschiedenen Bereichen des Kunstmarkts. Er hat zu tun mit Galerien, mit Sammlern, mit juristischen Fragestellungen und mit Ateliers, also mit Künstlerinnen und Künstlern selbst. Und genau diese Mischung macht unser Gespräch so interessant. Eigentlich wollten wir über Verträge sprechen. Das war das Thema, zu dem wir uns getroffen hatten. Und das tun wir natürlich auch. Aber wie so oft beim Atelier Talk Podcast bleibt es nicht dabei. Wir gehen tiefer und landen bei Urheberrechten, bei Selbstvermarktung. Und wir steigen tiefer ein in den Kunstmarkt. Und am Ende landen wir bei solchen Fragen wie, was Professionalität eigentlich mit Selbstwert zu tun hat. Ich bin sicher, diese Episode hält für die meisten von euch etwas zum Mitnehmen bereit, vielleicht ja sogar den einen oder anderen Aha-Moment. Und keine Sorge, es wird deutlich unterhaltsamer, als das Wort Vertragsrecht vielleicht zunächst vermuten lässt. Dirk und mich zusammengebracht hat übrigens Manuel Koch vom Salon Schinkelplatz. Wer ihn noch nicht kennt, am Ende der Episode gibt es noch eine kurze Info dazu. Und apropos Ende der Episode, mit allen, die diesen Podcast über Apple Podcasts hören, muss ich heute mal gegen Ende ein ernstes Wörtchen reden. Aber keine Angst, es wird nicht wehtun, also unbedingt bis zum Schluss dabei bleiben. Jetzt wünsche ich euch erst einmal ganz viel Freude beim Gespräch mit Dirk Lehr. Eingestiegen bin ich mit der Frage, was denn bei ihm, der seit vielen Jahren Jurist, aber eben auch Kunstsammler ist, was zuerst da war? Das Interesse an der Kunst oder an Recht und Gesetz?
Am Anfang stand die Kunst. Also ich sammle ja, seit ich 18 bin, Kunst. Also meinen ersten Kunstkauf habe ich mit 18 Jahren getätigt, war damals noch auf der Schule. Ob ich Sammler bin, Sammler sein werde, Sammler, mich als Sammler bezeichne, konnte ich damals nicht sagen. Kam dann erst im Laufe der Zeit, dass man irgendwie gedacht hat, du bist Sammler oder man als Sammler wahrgenommen worden ist. Ich habe als Schüler mich schon für Kunst interessiert. Es hat mich einfach irgendwie angefixt. Also der eine interessiert sich fürs Gitarrenspielen, der andere dafür und mich hat eben Kunst interessiert. Also war die Kunst zuerst da und ich habe sehr früh dann auch schon Kunst gekauft, weil ich eben Kunst zu Hause bei mir haben wollte.
Und kannst du sagen, wo das herkam, dieses Interesse? Kommst du aus einem Haushalt, aus einer Familie, die kunstaffin war? Oder hattest du Freunde, die gemalt oder so? Ja, irgendwie sowas?
Überhaupt nicht. Ich stand da allein auf weiter Flur, muss ich sagen. Mein Elternhaus ist überhaupt nicht kunstgeprägt. Und mein Umfeld in der Schule damals war es das auch nicht. Also das Interesse kam. Also das kam durch den Kunstunterricht, natürlich durch die Kunstbücher. Und weil man wusste eben, dass es Kunst gibt. Und jetzt werden vielleicht einige schmunzelt. Man muss sagen, das war 1988. Ich war noch, also Kunstinteresse kam vorher schon. 88 habe ich dann das erste Bild gekauft. Und ich bin es ja häufiger gefragt worden im Laufe des Lebens. Ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ob 1988 schon ein Faxgerät existierte. Also nur mal, um den zeitlichen Kontext auch einzuordnen. Und wenn man beim Zahnarzt war, dann habe ich mir die Zeitschrift Art gekrallt. Und das war so das einzige Medium, was einem damals irgendwie Kunst auch zugänglich gemacht hat. Also kurzum, das war damals noch das Medium, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, der mit Informationen und Bildern versorgt. Und das war das. Es hat mich irgendwie interessiert. Es hat mich magisch angezogen. Also ich kann nicht sagen, dass da so ein Auslöser war.
Und kannst du denn vielleicht beschreiben, erinnerst du dich noch daran, was an diesem Bild war, dass du es unbedingt gerne besitzen wolltest, dass du es gerne nach Hause tragen wolltest? War es das Bild selbst oder war es der Maler oder die Malerin oder so? Was war das, das dich dazu gebracht hat, dieses Bild zu kaufen damals?
Naja, es war zum einen, war es der Künstler, also das war Salvador Dalí, der hat damals noch gelebt und es war für mich, seinerzeit war das wichtig, weil ich eben das Gefühl hatte, da ist noch jemand da, der schafft noch und man ist noch Teil des Schaffens, wenn man dann was kauft, wobei Dalí damals schon als sehr kitschig und kommerziell galt, das war mir aber gleichgültig, weil ich den Künstler und eigentlich toll fand und den Surrealismus und das, was mich eben damals so interessiert hat, neben der Pop-Art. Und es war erschwinglich für mich damals und ich habe einfach gesehen, eben, dass es ein Riesenunterschied ist zwischen einem Poster, was sonst in den Jugendzimmern oder sonst in den Häusern rumhing, wenn man es war eine Grafik, also wenn man die Grafik gegen das Licht hält und wie die Druckfarbe auf dem Papier sitzt. Also ein eklatanter Unterschied zwischen Reproduktion und Original. Und das fand ich einfach irgendwie, also dass da Farbe drauf war auf dem Papier und dass eben das einfach der Unterschied von Original zu Reproduktion eben. Und das war für mich so ein Moment auch, wo ich dachte eben, genau das ist eben auch Kunst, was auch nur Kunst vermitteln kann. Also diese Technik, die Arbeit, das Original, die Farbe, das Material und die Ästhetik, die damit einhergeht natürlich. Also das war für mich so eine Melange aus verschiedenen Faktoren, wo ich sagte, also das ist doch jetzt das Kunstwerk. Und ich wollte unbedingt mal einsteigen.
Ja, spannend. So, dann bist du irgendwann Jurist geworden und hast dich dann aber auch bei deinen Schwerpunkten, wenn ich das richtig recherchiert habe, auf Urheberrecht und auf Kunstrecht gestürzt. Kam das mit der Zeit so oder war das dann schon wirklich ein geplanter Weg?
Also das war dann geplant. Also ich habe dann Jura studiert und Referendariat gemacht und habe eben dann, ich wusste, ich möchte selbstständig werden und da bot sich dann eben die Tätigkeit als Anwalt an. Und für mich war von vornherein klar, wenn ich das mache, dann Urheberrecht. Ich habe noch Markenrecht und Wettbewerbsrecht. Das ist so, also man nennt das gewerbliche Rechtsschutz und Urheberrecht. Aber für mich war ganz klar, dass auf jeden Fall Urheberrecht dabei ist und eben auch die Kunst. Ich war aber in dem Kontext ja schon. Ich habe ja als Schüler und Student für eine Galerie gejobbt und habe dadurch auch andere Kunsthändler kennengelernt, Galerien und Künstler und Ateliers und alles, also diesen ganzen Kontext. Und ich war aber auch schon immer im kreativen Bereich verankert, also auch Leute, die mit Musik zu tun hatten, Indie-Record-Labels hatten. Und das war für mich irgendwie mein Heimathafen auch. Und für mich war ganz klar, das war die logische Konsequenz dann, dass ich dann auch Urheberrecht machen werde.
Hast du denn dann auch manchmal selber zu Stift oder Pinsel gegriffen und warst selber auf dem Papier oder auf der Leinwand kreativ?
Das wollte ich, also um Gottes Willen, nee, also das werde ich auch immer gefragt, aber das kann man niemandem antun. Also ich bin wirklich, glaube ich, schrecklich unkreativ, was die Ausführung angeht. Nicht so sehr, was vielleicht die geistige Kreativität angeht oder Humor, Satire, wie auch immer. Also ich glaube, da kann ich ganz gute Bilder zeichnen, rhetorisch. Aber ich denke nicht, dass ich ein guter bildender Künstler wäre.
Ah, ich denke ja manches Mal, dass die Sammler eigentlich selber auch Künstler sind, aber sich nicht so ganz trauen. Aber das ist so meine privat-persönliche Theorie. Aber du bist ja auch noch, also ich glaube, als Jurist muss man sowieso sehr kreativ sein. Du bist Autor, du hast diverse Bücher geschrieben. Ich bin sicher, da kommen wir noch drauf. Und du hast den Kunstradar, deinen eigenen Podcast. Und da muss man ja nun auch recht kreativ sein. Und vor allen Dingen würde mich da interessieren, wer ist denn aus deiner Sicht so dein Hauptklientel für den Kunstradar? Wer hört da hauptsächlich zu? Sind das Menschen, die beruflich ja, handeln, kaufen, verkaufen? Oder sind es eher die Künstler selbst? Wie siehst du das?
Also meiner Erfahrung nach, ich habe inzwischen einige kennengelernt, die zur Veranstaltung gekommen sind, wo ich gewesen bin, und die haben gesagt: Guten Tag, Herr Lehr, ich höre Ihren Podcast und ich wollte Sie mal kennenlernen. Und das waren eigentlich normale Leute, in Anführungsstrichen, sage ich mal so, das waren jetzt keine Leute aus dem Kunstbetrieb, aber die interessieren sich für Kunst. Es gibt auch Leute aus dem Kunstbetrieb, die den Podcast hören, aber es gibt viele Leute, die interessieren sich für die Kunst und die möchten das jetzt aber nicht so sehr im Feuilleton-Stil konsumieren, sondern vielleicht auch eher sowas, dass am Ende des Tages irgendwie was mitnehmen, also so einen Erkenntnisgewinn haben. Das ist das, was mir Leute auch geschrieben haben, dass man durch diesen Podcast so einen Erkenntnisgewinn hat. Und ich glaube, es kommt einfach daher, dass ich auch für eine Zeitung mal, für eine große Wirtschaftszeitung mal geschrieben habe. Und bei der Redaktion ging es immer darum, jeder Artikel muss einen Erkenntnisgewinn vermitteln, also diesen Mehrwert. Und das finde ich aber auch ganz interessant, dass es eben jetzt nicht um eine kunsthistorische Einordnung geht oder dass man eben jetzt nicht über irgendwie eine Kunsttheorie spricht, sondern ich spreche einfach Themen an, die Wirtschaft betreffen, die den Markt betreffen, aber auch vielleicht jeden betreffen, wenn sie zum Beispiel eine Galerie betreten und diese Hemmschwelle, die man dann hat, oder eben ja, vielleicht auch politische und gesellschaftspolitische Themen. Also das ist der Spektrum. Und von daher sind die Zuhörerinnen und Zuhörer durchaus außerhalb des Kunstbetriebes zu finden.
Das ist spannend. Also der Atelier Talk Podcast hat ja auf alle Fälle, also da verschränkt sich das mit dem Kunstradar. Ich denke auch, jede Episode sollte irgendetwas mitgeben. Aus jeder Episode sollte man als Hörerin oder Hörer versuchen, irgendetwas mitnehmen zu können. Mein Hauptklientel sind Künstlerinnen und Künstler, denen ich helfen möchte. Wir alle haben ähnliche Probleme. Viele denken, dass sie völlig alleine sind mit diesen Problemen und ziehen sich diese Probleme sogar auch manchmal selbst an. Ich habe manchmal schon gehört, ich habe keine Ahnung, Blockaden und deswegen kann ich ja kein richtiger Künstler sein. Und der Atelier Talk Podcast möchte Künstlerinnen und Künstler unterstützen. Nichtsdestotrotz hören hier auch Sammler zu oder Galeristinnen und so weiter. Und wir haben ja jetzt heute auch ein Thema, das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist bei Künstlerinnen und Künstlern, das vielleicht manchmal auch ein bisschen unterbelichtet ist. Und zwar, es geht um Verträge. Und du hast in deinem Podcast irgendwann mal gesagt, Künstler müssen heute unternehmerischer denken denn je. Sie tun es aber immer noch nicht, sehr, sehr viele von denen. Und ich möchte gerne einsteigen mit der Frage, warum glaubst du, tun sich gerade Künstlerinnen und Künstler oft so schwer mit wirtschaftlichen und rechtlichen Themen, die in anderen Bereichen des Marktes vollkommen selbstverständlich sind?
Richtiger Begriff ist selbstverständlich. Also die Selbstverständlichkeit, die wird irgendwie außen vor gehalten, bereits schon auf der Kunstakademie. Also ich kenne jetzt keine Kunstakademie, die irgendwie in dem Lehrplan vorsieht, dass eben das Kunststudium begleitet wird durch juristische oder betriebswirtschaftliche Kurse oder auf dem Lehrplan ist es einfach nicht zu finden. Und ich denke, dass dafür eben die Selbstverständlichkeit gar nicht geschult wird oder die Selbstverständlichkeit. Also man wird dafür als Künstlerinnen und Künstler schon in der Ausbildung gar nicht dafür sensibilisiert. Also es geht nur um den künstlerischen Inhalt, was ja natürlich das künstlerische Leben ausmacht. Aber das künstlerische Leben findet ja nicht isoliert statt, sondern der Künstler macht seine Ausbildung, wie bei anderen Ausbildungen auch, und dann tritt er in den Markt ein. Jeder Künstler tritt in den Markt ein, wenn er Künstler als Beruf versteht. Ansonsten ist es ja Hobby. Und die Künstler, die Kunstakademien besuchen und danach als Künstler tätig werden, die wollen ja als Künstler, im Künstlerberuf, also die sehen das Künstlerdasein ja als Beruf an, aber die Selbstverständlichkeit, die wird überhaupt nicht vermittelt, schon nicht in der Ausbildung, und das setzt sich dann später fort.
Glaubst du, das ist der Hauptgrund, dass an den Kunsthochschulen dieser Bereich oder diese Bereiche total fehlen? Ich glaube das nämlich nicht.
Nee, der Hauptgrund ist es nicht. Ich denke einfach, wenn das aber in den Kunstakademien gelehrt werden würde, sei es, dass es das eben in einem Semester mal ein Fach ist, also so Grundlagen der Juristerei, das gibt es ja in anderen Bereichen auch, bei Betriebswirtschaft, da gibt es Handelsrecht, Wettbewerbsrecht, das sind ja keine Schwerpunktstudiengänge, Studienteile dann, sondern das sind dann eben in einem Semester wird mal das und das gelehrt. Aber das gehört eben dazu. Und bei der Kunst ist es nur die Kunst. Und ich glaube nicht, dass es der Hauptteil ist, aber die Künstlerinnen und Künstler werden überhaupt nicht auf die Idee gebracht, dass es sie betreffen könnte. Und später meine ich das so, der Künstler möchte dann Kunst machen und sich im Kunstbetrieb verankern und eben Ausstellungen und sonst irgendwas. Aber was natürlich auch noch dazu kommt, wobei ich das auch nicht so 100% sehen will, ist, dass Künstlerinnen und Künstler irgendwie so eine Scheu davor haben, zu sagen, ich verkaufe, es geht um Geld, es geht um Betrieb, es geht um Wirtschaft. Also das sehe ich dann auch noch so als Problem an, wenn nichtsdestotrotz gibt es schon viele Künstlerinnen und Künstler, die sagen, nein, ich bin Unternehmer. Auch die Umsetzung, daran scheitert es dann.
Und was heißt das genau, wenn du sagst, also ganz konkret, es scheitert an der Umsetzung. Was gehört denn zur Umsetzung alles so dazu?
Zur Umsetzung gehört dazu, dass ich mir vergegenwärtige, dass wenn ich mit einer Galerie beispielsweise zusammenarbeite, das findet ja von Anfang an meistens, wenn es nicht so Mega-Galerien sind, aber bis so Mid-Size-Galleries, ist es ja immer irgendwie so ein halb freundschaftliches Verhältnis oder so latent freundschaftliches Verhältnis und alles ist total easy und locker. Nein, das ist eine Geschäftsbeziehung und die meisten Künstler werden davon ein Lied singen können, wenn irgendwann mal Sand im Getriebe ist, dann kommt es nämlich eben doch drauf an, wer zahlt die Transportkosten, wie ist es mit der Abrechnung, wer schuldet mir was, wer muss eigentlich welche Kosten übernehmen. Also es ist, am Ende des Tages ist es dann doch eben nicht die super lockere Kreativbeziehung, wo man eben außerhalb von irgendwelchen Marktgesetzmäßigkeiten auf Wolke 7 schwebt, sondern das ist ein Geschäft. Es ist einfach so. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, dass nur weil man sagt, es ist ein Geschäft, heißt es noch lange nicht, dass das Abwesenheit von künstlerischen Inhalten bedeutet oder dass man seine Werte ausverkauft. Das bedeutet es überhaupt nicht.
Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand, der hier zuhört oder die hier zuhört, morgen plötzlich von einer Galerie die ausgestreckte Hand ergreift, ja, dass da also irgend so ein Vertrag mit dem Handschlag zustande kommt. Was würdest du denn sagen, sagen wir mal, die drei wichtigsten Themen, die mindestens schriftlich verankert werden sollten, was würdest du empfehlen?
Die wichtigsten Themen sind eben die prozentuale Aufteilung, auch wenn sie üblicherweise sein soll, die prozentuale Aufteilung, Abrechnungsmodalitäten, dazu gehören Abrechnungsfristen, und Exklusivität, weil darüber herrscht auch immer Streit und eben zum Beispiel, wer welche Kosten trägt, also Lagerkosten, Transportkosten und die Dauer natürlich. Ne?
Okay, dann lass uns doch mal diese Art des Vertrags ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte gerne nachher noch ein paar andere anschauen, aber wenn wir schon die Zusammenarbeit Galerie und Künstler nehmen, ein bisschen Transparenz. Was ist so üblich, wenn du sagst, die prozentuale Aufteilung? Man hört immer 50-50 vom Verkaufspreis, das ist so das Übliche. Würdest du da zustimmen?
Ich kann das bestätigen, dass üblicherweise 50-50 ist. Es gibt natürlich Modifikationen, aber üblicherweise ist 50-50.
Und wie läuft es dann normalerweise ab? Schreibt dann der Künstler oder die Künstlerin eine Rechnung für diese 50% oder was ist so der normale Verlauf?
Also die Künstlerinnen und Künstler, die schreibt eine Rechnung, sobald sie die Verkaufsmitteilung erhalten hat, über den vereinbarten prozentualen Anteil von der Verkaufssumme dann. Möglichkeiten gibt es aber auch, dass die Galerie von sich aus eine Kommissionsabrechnung macht.
Also beides ist üblich.
Beides ist üblich. Das Übliche für mich ist so, dass Künstlerinnen und Künstler eine Rechnung stellt.
Und wenn die Werke angeliefert wurden in die Galerie und die liegen dann da 2-3 Jahre, bis sie verkauft sind, wem gehören die dann eigentlich?
Die gehören dem Künstler, weil der ist ja Eigentümer des Bildes oder des Kunstwerkes. Und in der Regel ist es so, wenn nichts schriftlich vereinbart wird sowieso, dann geht man davon aus, dass das ein Kommissionsgeschäft ist. Das bedeutet, die Galerie verkauft im eigenen Namen, aber auf fremde Rechnung. Das heißt aber eben, dass die Galerie nicht Eigentümer wird, sondern eben nur diese Kunstwerke überlassen bekommt, um sie im Auftrag des Künstlers zu verkaufen. Also der Künstler bleibt Eigentümer.
Und ist es übergriffig, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin gerne wissen möchte, an wen die Werke verkauft wurden? Ist das üblich?
Das ist so häufig im Raum, wirklich immer später dann irgendwann mal. Ich finde das überhaupt nicht übergriffig. Ich kann die Galerie verstehen, wenn die sagt, also Kundenstamm ist natürlich ein unglaublich wichtiger Wert, Unternehmenswert. Und ich möchte meinen Kundenstamm, wozu dann natürlich auch der Käufer, die Identität des Käufers gehört, deshalb auch schützen, weil im Endeffekt, wenn ich es rausgebe und die Kontaktdaten, vielleicht noch E-Mail und Telefonnummer, dann besteht ja die Gefahr, dass die Künstler hingehen und diese Käufer kontaktieren und dann vielleicht für Folgekäufe bessere Angebote machen und die Galerien dann eben das Nachsehen haben. Allerdings ist es ja auch so, dass Künstlerinnen und Künstler ein berechtigtes Interesse daran haben, zu erfahren, wer diese Arbeiten hat. Allein deshalb schon, weil man ja für Ausstellungen bestimmte Kunstwerke benötigt und dann eben auch wissen möchte, wo diese Kunstwerke sind, dass man Museen diese Daten weitergeben kann, dass die dann dort anfragen können, sonst die Arbeit ausleihen für eine Ausstellung. Das ist ja wichtig. Also ich meine, viele Künstler haben ja die Ateliers eben nicht voll mit Arbeiten, wo man gleich mal eine Museumsausstellung bespielen kann oder beim Kunstverein. Und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht übergriffig.
Aber du hast gelacht bei der Frage. Also ist das schon wahrscheinlich ein häufiger Reibungspunkt, oder?
Sehr häufig, ein ganz häufiger Reibungspunkt. Und da kursieren dann auch immer mal Ansichten, also wonach es nicht rechtens sei, also wo es überhaupt kein Recht bestünde seitens der Künstler auf Auskunft, was die Identität des Käufers angeht. Und da wird dann auch mal so auf Interneteinträge verwiesen. Allerdings beim Kommissionsgeschäft ist es meines Erachtens so, und da gibt es auch ein Urteil des Landgerichts Potsdam meines Erachtens, das ich kenne, die diese Ansicht stützt, dass eben sehr wohl die Künstler Anspruch auf Mitteilung der Identität haben, wozu aber nicht zum Beispiel Telefonnummern gehören, aber zu wissen, wer das ist, weil es ja ein Kommissionsgeschäft ist und derjenige, der das Kommissionsgeschäft ausführt, auch dem Kommissionsgeber, also dem Künstler, dann eben Auskunft, alles das herauszugeben, was er aus dem Kommissionsgeschäft erlangt. Und dazu gehört eben auch die Identität des Käufers.
Und sowas könnte man, wenn man zurückgeht zu unserem Hauptthema Verträge, vorher theoretisch in einem Vertrag regeln.
Genau, also das würde ich sogar in einem Vertrag regeln, damit man das eben auch vertraglich vereinbart hat, weil dann braucht man nicht ins Gesetz zu schauen und sagen, so, ich bin der Meinung, dass eben du alles herauszugeben hast, was du aus dem Kommissionsgeschäft erlangt hast zum Galeristen und deshalb dazu gehört auch die Identität des Käufers. Dann könnte man in den Vertrag schauen und sagen, guck mal, wir haben das vereinbart. Man kann das ja modifizieren. Man kann ja sagen, die Identität ist dann herauszugeben, wenn eine Arbeit für eine Ausstellung benötigt wird oder um eine Reproduktion anzufertigen für ein Archiv oder für ein Werksverzeichnis oder für
Ein
eine
Werkverzeichnis, ja.
Publikation zum Beispiel. Also man kann ja diese so einen Katalog dann eben mit aufnehmen, wann die Identität herauszugeben ist.
Ja, oder man könnte, wenn die Galerie verständlicherweise Sorgen hat, dass der Künstler oder die Künstlerin die Käufer kontaktiert, dann könnte man ja da auch eine zeitliche Sperre nach Herausgabe oder dass 2 Jahre lang die Person nicht kontaktiert werden darf, zwecks Verkäufe oder irgendwie sowas.
Ja, solange man das überprüfen kann.
Ja,
Ne, klar, das kann man natürlich auch machen. Aber ich würde das vertraglich vereinbaren. Ich habe deshalb gelacht, weil diese Frage so oft kommt, bleibt oft ohne Konsequenz, weil die Künstler eben mit der Galerie dieses Fass nicht aufmachen wollen, weil sie auch sich von der Galerie abhängig sehen und da keine schlechte Stimmung reinbringen wollen. Allerdings finde ich eben, weil diese Frage so häufig kommt, sehe ich da eben gerade deshalb eine Notwendigkeit, dass man da vielleicht mal drüber spricht als mit der Galerie und dann Vereinbarungen trifft.
Als du das eben aufgezählt hattest, ganz am Anfang, das Thema Galerien, da hattest du auch gesagt, es sollte vereinbart werden, ob es sich um einen Exklusivvertrag handelt oder nicht. Was genau bedeutet denn eigentlich Exklusivvertrag? Ist das dann auf das Land Deutschland bezogen oder muss man auch das wieder genau analysieren und festlegen oder was ist da so üblich?
Genau, deshalb habe ich gesagt, dass man sollte das auf jeden Fall vertraglich vereinbaren, weil das ist eben die große Preisfrage, die sich stellt. Wenn eine Galerie jetzt ein Kunstwerk oder eine Ausstellung, also ein Kunstwerk bekommt oder eine Ausstellung macht, wo ja wofür man ja mehrere Arbeiten bekommt, dann stellt sich ja schon die Frage, ist es exklusiv, ja oder nein? Und exklusiv bedeutet ja, dass der Verkauf ausschließlich über die Galerie dann zu laufen hat, egal wer der Käufer ist, ob dann die Künstler die Käufer anschleppen oder woher die kommen. Und dann stellt sich ja noch die Frage, die zeitliche Exklusivität und auch natürlich die geografische Exklusivität. Aber eben, damit man da nicht anfängt rumzustreiten und vielleicht auch mit Branchenübung argumentieren muss, sollte man das eben schriftlich vereinbart haben. Das ist ja dann für beide Parteien transparent und gut. Also es wird ja auch immer so dargestellt, wie wenn ein Vertrag ein Ausdruck von Misstrauen wäre. Ich sehe ja genau das Gegenteil. Ich finde nicht, dass ein Vertrag ein Ausdruck von Misstrauen ist, sondern von Transparenz und von Augenhöhe.
Ja, du hattest das eben in einem Nebensatz so gesagt, dass so mancher Künstler dieses Fass nicht aufmachen möchte. Aber da habe ich auch gedacht, das gilt eigentlich tatsächlich für das Thema Verträge generell, weil man Sorge hat, dass das Gegenüber, also die Galerie, so das Gefühl hat, oder nicht das Gefühl bekommen soll, dass man eben misstraut oder...
Ja, richtig, seitens der Künstler ist das so, dass die eben, das ist irgendwie, weil es von der Branche her auch sich so eingependelt hat, also große Geschäfte werden heute alle immer noch also nicht alle, aber großteils ist es immer noch so, dass selbst große Geschäfte per Handschlag gemacht werden, von Galerie zu Käufern zum einen, aber eben auch zwischen Künstlern. Und ich, in keiner anderen im Kreativbereich würde das, niemand würde einen Architekten beauftragen ohne einen Vertrag. Niemand würde irgendwie ein Buch oder ein Manuskript hergeben ohne Vertrag. Also nur in dieser Kunstszene ist es immer noch so, dass Künstler mit Galerien eben keine Verträge haben oder man spricht darüber und glaubt an einen Vertrag oder eine Absprache zu haben. Aber ich erlebe es auch so oft, dass egal von welchen Seiten das dann eben kommt, ja, ich habe aber gedacht oder ich habe geglaubt das oder ich war der Meinung das oder das habe ich dann falsch verstanden. Also solche Verträge dienen einfach auch der Selbstkontrolle. Also wenn man sich mit einer Galerie zusammentut oder eine Galerie mit Künstlern zusammentut, dann dient es eben auch der Selbstkontrolle, dass man gewisse Punkte eben bespricht und dann schriftlich fixiert und dann sich auch vergegenwärtigt, was bedeutet das eigentlich, über das wir gesprochen haben.
Aber dann ist es doch eigentlich total merkwürdig, dass auch von Seiten der Galerien so selten Verträge angesprochen werden. Mit der Frage bin ich ja eingestiegen. Warum ist es bei Künstlerinnen und Künstlern so selten? Und dann hast du ja auch die Kunsthochschulen genannt, bei denen dieses Thema nicht aufpoppt. Aber die Galerien sind ja nun mal, wie nennt man das, wirtschaftliche Betriebe.
Ja, ich will jetzt nicht jemanden zu nahe treten oder generell, ich könnte mir natürlich vorstellen, das ist in anderen Bereichen aber auch so, muss ich sagen, dass natürlich, wenn man daran denkt, einen Vertrag abzuschließen, dass man die Kosten einfach scheut. Ne? Also das hat man in anderen Bereichen aber auch. Also dass man sagt, ja, wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe, dann muss ich zum Anwalt gehen und das kostet mich dann Geld und das kann ich mir ja sparen, weil es funktioniert ja auch so. Ich kriege die Bilder, ich mache die Ausstellung. Und im Endeffekt am Anfang läuft es ja auch und sind alle, verstehen sich gut und man hat ein tolles Ziel vor Augen, eine Ausstellung oder auf eine Kunstmesse zu gehen und da ist ja dann der Himmel voller Geigen. Und ich denke, dass ein Grund ist seitens Galerien auch, dass sie sich die Kosten sparen wollen. Also, ja.
Soweit zum Thema Galerien, aber Verträge fehlen ja an allen Ecken und Enden. Künstlerinnen und Künstler machen freie Ausstellungen hier und da. Die machen Ausstellungen in Kunstvereinen. Es gibt Ausstellungen auf Ausschreibungen. Dann gibt es Künstlervereine, Vereinigungen wie BBKs oder die GEDOC. Aber auch Künstlerinnen und Künstler untereinander oder gemeinsame Projektarbeit. Also es gibt ja Unmengen Situationen, die 100% komplett ohne Vertrag laufen. Wie siehst du das? Also ist es nicht teilweise auch sehr viel einfacher und unkomplizierter?
Ja, natürlich ist es einfach und unkomplizierter. Ich kenne das ja auch, dass Künstler eben als Kuratoren auftreten und Räume zur Verfügung gestellt bekommen und dann Gruppenausstellungen machen und Events veranstalten, was ja sehr wichtig ist für Künstlerinnen und Künstler. Allerdings habe ich es auch zu oft erlebt, dass dann eben am Ende des Tages irgendwie Streit entsteht über eine Beschädigung oder über Transportkosten und Lagerkosten etc. Und natürlich ist es aber einfacher, wenn man nicht irgendwie 15 Verträge abschließen muss, wenn jetzt 15 verschiedene Künstler beteiligt sind. Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass es immer epische Vertragstexte sein müssen. Aber vielleicht, es reicht ja allein schon so eine Art Head of Agreement, also wo die wichtigen Punkte vereinbart werden und dass man so einen Rahmen gesetzt hat, also eben so mit wie lange man die Bilder behalten darf oder ob sie versichert werden müssen und wer für Transport zuständig ist oder Lagerung, solche Punkte. Und natürlich ist es einfacher, aber dort ist es eben auch so, überall, wo Interessen dann aufeinandertreffen und wo irgendwas gemacht wird, wo Projekte realisiert werden, können natürlich auch dann Probleme auftauchen und die unterschiedlichen Interessen, wenn sie am Anfang auch in die gleiche Richtung gegangen sind, eben dann aber konträr am Ende sich gegenüberstehen. Und dazu, wenn man einen Vertrag hat, dann kann man ja sagen, okay, ich nehme an dieser Veranstaltung teil oder nicht.
Ja, solange alles läuft, ist es sehr locker und sehr einfach. Aber sobald irgendwas nicht mehr läuft, ist es natürlich klasse, einen Vertrag zu haben. Das ist, glaube ich, so, ja, kann ich gut nachvollziehen.
Ja, eben einen Vertrag zu haben und die Konsequenz daraus ist ja nicht unbedingt, dass das eben dann die Grundlage für einen Rechtsstreit sein soll, sondern ein Vertrag im Vorfeld, das habe ich ja jetzt eben im Galerieverhältnis schon gesagt, dient wirklich auch der Selbstkontrolle, um sich zu vergegenwärtigen, was machen wir eigentlich und wer hat eigentlich welche Zuständigkeit und wer trägt welches Risiko und was ist mein Risiko. Und das dient einfach auch der Transparenz, vergegenwärtigen, um was geht es eigentlich und wo liegen vielleicht auch Risiken, die ich bereit bin zu tragen, wenn ich mich an einer Veranstaltung beteilige oder wenn eben ich eine Veranstaltung initiiere. Das ist ja schon allein ein Grund, warum man sowas machen sollte. Also nicht so sehr unbedingt auch, dass man am Ende sagt, so, ich halte jetzt einen Vertrag entgegen und als Grundlage einer Klage, aber dass man auch eben sagen kann, guck mal, was wir vor einem halben Jahr vereinbart haben, das haben wir vereinbart. Allein auch so, um jemanden daran zu erinnern, was war denn eigentlich gemeinsame Geschäftsgrundlage?
Jetzt stelle ich mir das, also ich stelle mir gerade eine Ausstellung in der Vergangenheit vor, bei einem Kunstverein, wo mal wieder gar nichts schriftlich vereinbart wurde. Und ich würde, also ich stelle mir diese Situation vor, wie man da gemeinsam zusammen saß, bei einer Tasse Kaffee und alles Mögliche geklärt hat und die Arbeiten sind leider nicht versichert, aber natürlich kriegst du einen Zuschuss zum Transport und so weiter und so fort. Es wäre wirklich verquer gewesen, wenn ich dann da plötzlich gesagt hätte, ja, ich setze da mal einen Vertrag auf und dann könnt ihr das ja durchgehen und unterschreiben oder nicht. Hast du irgendwie ganz, ganz konkret und ganz praktisch irgendwie ein paar Vorschläge, wie man da rangeht?
Ja, im Endeffekt, ich weiß genau, was du meinst, dass eben, wenn dann einer aus der Runde ausschert und sagt, ich will einen Vertrag haben, dann ist der natürlich der Spielverderber und Verträge sind ja für andere Leute was, eben für andere Branchen, aber nicht für uns. Aber das ist eben nicht so, weil wenn man sich eben als Berufskünstler versteht, dann sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Und das würde ich vielleicht auch mal dann in die Runde werfen, dass ich sage, liebe Leute, wir sitzen hier zu zehnt. Und das ist ja auch Verantwortung, die wir tragen gegenüber uns selbst, gegenüber dem anderen und einander. Und diese Verantwortung, die sollten wir doch vielleicht eben auch schriftlich fixieren, dass wir eben diese Verantwortung sehen und dass wir auch eben den Respekt des anderen gegenüber sehen und den anderen insofern respektieren, als dass wir uns plakativ verpflichten eben den anderen und die Interessen des anderen eben zu respektieren durch einen Vertrag. Das ist ja eine Frage des Respektes auch.
Du hast vorhin die Kosten angesprochen, die der ein oder andere vielleicht scheut, die Galerie oder auch nicht. Wenn man jetzt so eine Situation sieht, kann man so etwas auf einem Zettel zusammenfassen und alle unterschreiben, beziehungsweise eine E-Mail rumschicken und alle schreiben drunter, ja, ich stimme zu oder nein, hier stimme ich nicht zu. Ist das eine gute Alternative, um eben Kosten gering zu halten oder zählt sowas dann nicht?
Nee, recht, die zählt es ja schon. Also auch mündliche Verträge können ja geschlossen werden, bis auf natürlich Ausnahme, also wenn ich zum Beispiel eine Immobilie verkaufen will, dann muss ich natürlich das beim Notar beurkunden lassen. Aber solche Verträge wie solche Ausstellungsverträge zum Beispiel oder eben Kooperationsverträge, die können mündlich geschlossen werden oder per Handschlag. Aber das ist eben das, worüber wir reden, dass es am Ende des Tages erinnern die Leute sich nicht mehr dran. Und man hat auch die Beweisproblematik dann, wenn man jemanden daran erinnern möchte oder wenn man selbst nochmal gucken möchte, so, wie war das denn? Was ist denn eigentlich so die Arbeitsgrundlage gewesen? Und per E-Mail geht natürlich auch. Es ist natürlich aber darauf zu achten, dass das Ganze natürlich klar und deutlich formuliert ist und dass eben nicht mehr Missverständnisse entstehen, als würde man gar keinen Vertrag haben. Aber natürlich, also wenn man sich per E-Mail verabredet, zu irgendwelchen Konditionen zusammenzuarbeiten, dann gilt das auch.
Das wäre doch eine gute Alternative, um da, ja, das so vielleicht ein bisschen pragmatisch zu gestalten.
Ja.
Jetzt haben wir die Galerien, jetzt haben wir die verschiedenen Zusammenarbeiten und Ausstellungen. Ich würde ganz gerne noch ein paar Fragen stellen zum Thema verkauftes Werk. Viele glauben ja, ich habe das Bild verkauft, jetzt gehört es mir nicht mehr, der kann damit machen, was er will. Das stimmt ja nicht so. Kannst du es bitte mal zusammenfassen?
Genau, das stimmt nicht so. Also wenn ich ein Bild verkaufe, dann bekommt der Käufer also das Eigentum an der Sache daran. Kurzum, der hat dann das Bild eben in der Hand, also die Sache, der kann das aufhängen und weiterverkaufen, wie auch immer. Aber er hat ansonsten keine Rechte daran, also insbesondere nicht die urheberrechtlichen Nutzungsrechte. Und diese Frage taucht aber auch immer häufiger auf. Also dieser Käufer, der kann dann zum Beispiel nicht hingehen und dieses Motiv, nur weil es an der Wand hängt, als Merchandising-Motiv benutzen, dass er sagt, ich mache da jetzt Poster draus oder ich drucke das auf Tassen oder ich erlaube sogar irgendjemand anders, dass der damit irgendwelche T-Shirts mit bedruckt. Also solche Vervielfältigungsrechte in dem Fall und Verbreitungsrechte, die bleiben beim Künstler. Also ich erwerbe wirklich nur die Sache daran, wenn ich ein Käufer bin. Genau, die Sache, also das ist der Gegenstand.
Man
Und
darf
nicht
es aber öffentlich zeigen und in den
ja.
Social Media posten und so weiter.
Ja, bei Social Media wird schon wieder schwieriger. Man darf es öffentlich zeigen, ich darf es ausstellen und ins Ausland verbringen, wie auch immer. Aber bei Social Media, da wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, auch wenn die Social Media voll davon sind und es in der Regel auch nicht verfolgt wird. Also ein Künstler sagte zu mir, ich sehe das auf Social Media, dass meine Motive sonst irgendwo hinschwirren durchs Internet. Solange da niemand mit Geld verdient, ist mir das egal. Und aber in Social Media ist es eben so, also solange es über die private Nutzung hinausgeht, dann ist eigentlich die Zustimmung des Künstlers erforderlich, ne? Und die private Nutzung ist ja dann schon nicht mehr gegeben, wenn ich einen Instagram-Account habe, der eben jetzt nicht zumindest privat gestellt ist, sodass ich gar nicht weiß, wer denn alles mein Social Media-Account aufrufen kann und eben auch dieses Motiv dann aufrufen kann.
Und was ist, wenn der Käufer, die Käuferin das Bild weiterverkauft? Zum selben Preis oder vielleicht auch sehr viel teurer, kann ja auch mal passieren. Betrifft mich das in irgendeiner Form?
Wenn es ein Privatverkauf ist, dann nicht. Wenn es ein gewerblicher Verkauf ist, dann ja, weil es gibt das sogenannte Folgerecht und das ist im Urhebergesetz geregelt. Und es das bedeutet, dass bei jedem gewerblichen Weiterverkauf der Künstler einen prozentualen Anteil am Verkaufserlös hat. Das ist nach oben hin irgendwann gedeckelt und das ist bei allem momentan über 400 Euro Verkaufspreis und dann ist der Künstler daran zu beteiligen, wenn es sich um gewerblichen Weiterverkauf handelt.
Wie kann denn sowas verfolgt werden? Also woher weiß ich das denn? Frage ich.
Ja, das ist natürlich die große Frage. Also wenn man sich Auktionsangebote anschaut, da liest man dann immer, Folgerecht wird fällig. Ob die Auktionshäuser von sich das dann aus abführen oder den Künstler kontaktieren, weiß ich nicht. Es gibt ja die VG Bildkunst, das ist ja eine Verwertungsgesellschaft für bildende Künstler und Fotografen. Jeder wird wahrscheinlich die GEMA kennen. Das ist die für Musiker und Komponisten. Und GEMA-Gebühr, die wird jeder kennen. Und die GEMA macht im Endeffekt eben treibt die Tantiemen ein für die Nutzung von Kompositionen und Musikstücken. Und so gibt es auch die VG Bildkunst. Und da kann man Mitglied werden und die überwachen das dann und die ziehen die Gelder ein. Also überwachen sofern sie es überwachen können. Auf jeden Fall ist die VG Bildkunst eben die Anlaufstelle für Publizisten, zum Beispiel bei Kunstkatalogen. Da kann man dann sich an die VG Bildkunst wenden und nach gewissen Tarifen dann eben die Reproduktionsrechte einkaufen. Und wenn man als Künstler dort und auch Folgerechte nehmen die auch wahr und als Künstler kann man die eben damit beauftragen und dann hat man zumindest eine Anlaufstelle, die das für einen so organisiert.
Ja, und bei der VG Bildkunst ist man auch kostenfrei Mitglied. Man meldet sich da einfach an, muss nachweisen, dass man professionell arbeitender Künstler ist. Und dann schließe ich gleich mal wieder an meine erste Frage an. Warum, um Himmels Willen, ist die VG Bildkunst so komplett unbekannt im Vergleich zu GEMA? Wie kann denn das schon wieder sein?
Das ist mir auch ein Rätsel. Ich unterhalte mich mit vielen Künstlerinnen und Künstlern. Wenn ich sage VG Bildkunst, dann sagen die VG was? Also, und das sind Künstler, die sind Mid-Career-Artists. Also, wenn ich sagen darf, die sind Mitte 50, da sollte man das ja irgendwann mal gehört haben. Und ich kann dir das nicht sagen. Bei der GEMA ist es natürlich, jeder geht zur GEMA, weil er weiß, dass er darüber auch Geld verdienen kann. Aber ich glaube, darin wieder zu der Ursprungsfrage, vielleicht auch
Ja.
zurückzukommen, warum sehen sich Künstlerinnen und Künstler vielleicht nicht als Unternehmer? Im Musikbereich ist es eine Selbstverständlichkeit,
Ja.
dass man für seine Leistung, für seine Komposition, für seinen Text, dass man da Geld haben möchte, wenn es gestreamt wird, wenn es in der Werbung auftaucht, wenn es irgendwo benutzt wird, gespielt wird, gesampelt wird, wie auch immer. Und da ist das total, das stellt gar niemand in Frage. Aber bei Künstlerinnen und Künstlern scheint es wirklich irgendwie, das scheint so eine Angst zu herrschen, dass man irgendwie sich dazu bekennen mag, dass man sagt, pass mal auf, ich bin Künstler und das kostet einfach Geld, wenn du meine Arbeiten benutzt. Bei KI komischerweise, da ist jetzt so ein Bewusstsein da, wenn KI-Programme mit künstlerischen Leistungen, also bildenden künstlerischen Leistungen trainiert werden, da ist ja jetzt so eine Sensibilität da, dass man sagt, nee, das geht nicht und das will ich wissen. Und dann kam da auch eben immer ins Gespräch, da macht jemand was mit meinen Arbeiten für umsonst. Da ist es jetzt irgendwie ein Thema, aber ansonsten ist das Thema noch
Aber
so ständig.
spannend. Vielleicht ist dieses KI-Thema ja ein guter Einstieg, dass man eben all diese Themen so ein bisschen mehr in die bildende Kunst reinbringen kann.
Auf jeden Fall, weil ich meine, das ist die bildende Kunst, ist ja gerade auch fürs Wirtschaftsumfeld sehr wichtig, wenn ich, da gab es auch schon Rechtsstreitigkeiten vereinzelt, wenn man sieht in Möbelkatalogen oder sonst irgendwie oder in Designkatalogen, in Einrichtungskatalogen, man findet ja keine Wand, wo nicht jetzt kein Kunstwerk dran ist. Also Kunst gehört da ja auch dazu als Stilmittel, als Stimmungsmittel, wie auch immer. Und da stelle ich mir eben die Frage, warum soll ich mir das als Künstler gefallen lassen, dass da A, jemand was benutzt in einem Kontext, den ich vielleicht der gar nicht toll finde, dann möchte ich es steuern können. Und wenn, dann möchte ich daran auch ein bisschen wirtschaftlich partizipieren, weil das ist ja Wirtschaftswerbung, für das mein Kunstwerk benutzt wird. Und von daher finde ich das auch überhaupt gar nicht ethisch irgendwie
Ja.
fragwürdig. Ich würde
Ja.
das gar nicht in Frage stellen, ethisch.
Spannend. Du hast mehrere Bücher geschrieben und eines davon heißt Die 10 Gebote für erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler.
Genau.
Hast du da diese Themen auch mit drin verarbeitet?
Da habe ich die Themen auch mit drin verarbeitet. Und das Interessante war, dass dieses Buch so zustande gekommen ist, dass mein Verlag, ich habe einen Artikel mal geschrieben für ein Magazin und da habe ich so 10 Punkte zusammengestellt, woran Künstler mal denken könnten, um vielleicht ein bisschen erfolgreicher zu sein, was Erfolg auch immer sein mag. Also ich hatte da gar nicht so sehr den wirtschaftlichen Erfolg unbedingt vor Augen, sondern den Erfolg, Öffentlichkeit herstellen oder vielleicht eben die Biografie erfolgreicher gestalten. Also, dass man eben in der Bi die Biografie attraktiver gestaltet, was jetzt Ausstellungen geht oder Publikationen. Und der Verlag, der hat mich angerufen. Also der Verleger hat mich angerufen und gesagt, haben Sie nicht Lust, daraus eine Publikation zu machen? Er hat diese Notwendigkeit. So kam das zustande. Und dann habe ich das geschrieben, also so eine Extended Version. Und da habe ich natürlich auch solche Sachen wie unternehmerisch denken.
Und dann hast du ein Buch, das heißt Die 10 Gebote für den Kunstverkauf. Und als ich den Titel gesehen habe, habe ich überlegt, Hast du da auch die Künstlerinnen und Künstler im Blick oder hast du da tatsächlich hauptsächlich Galerien oder Zweitmarkt oder sowas im Blick? Hast du da selbst auch Tipps für Künstlerinnen und Künstler mit drin?
Da jetzt nicht, allerdings können sich Künstlerinnen und Künstler daraus bestimmt was ableiten für ihre eigene Biografie, weil zum Beispiel eben ein Tipp darin ist eben, dass man die Biografie eines Kunstwerkes schon bei Kauf dokumentieren sollte, weil das doch also ein Faktor ist beim Verkauf wieder. Also ein Kunstwerk, das eine Biografie hat, wird sich wirtschaftlich besser verkaufen lassen oder überhaupt verkaufen lassen als ein Kunstwerk, das keine Biografie besitzt, weil Kunst ja auch von Geschichte und Kontext lebt und es eben auf dem Kunstmarkt gutiert wird, wenn ein Kunstwerk in renommierten Ausstellungen gehangen hat oder in Publikationen abgebildet ist und es eben so ein Faktor ist. Und da könnten sich dann Künstler durchaus für ihre Tätigkeit ja was ableiten, weil es nach wie vor heute noch so ist, dass Künstlerinnen und Künstler überhaupt kein Werksverzeichnis anlegen, keine Dokumentation haben, teilweise nicht wissen, wo ihre Bilder sind. So zum Beispiel, aber es richtet sich eher an den privaten Mann, will ich jetzt mal sogar sagen, oder an Erben auch, also jeder, der eben ein Kunstwerk hat und es verkaufen möchte. Dieses Buch entstand aus dem Vorgängerbuch, das heißt die 10 Gebote für den Kunstkauf. Und das richtete sich an Privatleute, also die so eine Orientierung haben möchten, was gilt es denn zu beachten, wenn ich Kunst kaufen möchte. Also so eine Orientierung innerhalb dieses Kunstmarktes, der ja nicht einheitlich ist. Es gibt ja auch einen Parallelmarkt, bezeichne ich das. Das ist für mich aber eher Dekoration. Und dann gibt es für mich den ersten ernsthaften Kunstmarkt, den ernsthaften Kunstbetrieb.
Verstehe. Das sind alles ganz spannende Themen und du vereinigst sie ja in einer Person. Du hast die Kunst, du hast den Markt, du hast das Thema Recht, du bist Sammler, du hast die Verbindung zu den Künstlern. Also ich habe gerade mit den Fingern mitgezählt, diese 5 Bereiche, die vereinen sich in einer Person und ich frage mich, ob du zum Abschluss noch ein, zwei Tipps hast für die Künstlerinnen und Künstler, die hier zuhören.
Tipps jetzt in Bezug jetzt auf die Vermarktung oder in Bezug auf Ihre Biografie oder
Also ich denke an dieses Verhältnis von Geld, Recht und Selbstwert, was wir ja irgendwie hier verarbeitet haben. Das Thema Verträge ist da. Das ist vielleicht ein Bereich, in dem das alles so ein bisschen zusammenkommt. Aber Selbstwert, Selbstvermarktung, Geld und Recht und Unternehmertum. Ich stelle mir vor, du siehst immer wieder Dinge, die oder Probleme oder Fehler oder Dinge, die nicht da sind, was dir immer wieder Bauchschmerzen bereitet. Und da habe ich gedacht, vielleicht hast du nach all diesen Themen, die wir eben besprochen haben, noch so ein, zwei Dinge, die du uns auf den Weg geben möchtest.
ja, also Künstlerinnen und Künstler könnte ich auf jeden Fall sagen, dass sie sich ihrer Selbstverantwortung insofern bewusst sein sollten, gerade heute, dass sie sich nicht auf eine Galerie verlassen können und dass sie vielleicht mehrere Galerien brauchen, wobei aber Künstler manchmal gar keine Galerie haben. Also man kommt nicht umhin als Künstler heute um die Selbstvermarktung, um sich darum zu kümmern, selbst Kontakte zu Kuratoren, selbst Kontakte zu Medien, selbst Kontakte zu Kunstvereinen, also selbst Kontakte eben zu haben, um für die eigene Öffentlichkeit zu sorgen und für die eigene Vermarktung zu sorgen. Da kommt man heute einfach nicht umhin. Das schaffen die meisten Galerien auch nicht und es ist auch mit einer Galerie auch gar nicht bewältigbar und es kann die Galerie auch gar nicht alleine bewältigen. Da kann man der Galerie gar keinen Vorwurf machen. Der Künstler kommt heute nicht umhin, um wirklich Networking zu machen, um sich selbst darzustellen, um sich selbst eben auch zu vermarkten.
Super Tipp. Eine Rückfrage dazu, wenn du sagst, zu Kunstvereinen, zu Galerien, zu Medien. Was meinst du mit Medien?
Mit Medien meine ich, dass ich eben mit Redakteuren, mit Journalistinnen und Journalisten, die ja auch oft frei arbeiten, dass ich einfach dazu Kontakt suche, Kontakt habe und dass ich mit denen versuche, irgendwie dann einen Kanal aufzumachen, dass ich über meine Kunst sprechen kann, dass die vielleicht mal einen Atelierbesuch machen, über ein Atelier Besuch berichten, dass die eben in meine Ausstellungen kommen, dass die eben über mich berichten. Und das ist ja, ich meine, der Künstler lebt ja von Öffentlichkeit.
Ja, und wenn du sagst Kontakt zu Kunstvereinen und sowas, dann meinst du wahrscheinlich auch, um die Möglichkeit zu bekommen, Ausstellungen zu haben oder an Ausstellungen teilzunehmen, um Sichtbarkeit zu bekommen?
Ganz genau, weil zum Beispiel gerade bei jüngeren Künstlerinnen und Künstlern ist es ja so, dass die Kunstvereine so die ersten Institutionen sind, die ihnen eine Plattform bieten. Das sind ja nicht die Museen in der Regel. Also die ersten Anlaufstellen für mich als junger Künstler wäre der Kunstverein, weil die eben so die erste Stufe sind für Künstlerinnen, um mal institutionell ausgestellt zu werden. Und auch für Galerien dann interessant sind, war die Kunstvereine sind ja schon die ersten Filter, ne? Die ersten institutionellen Filter für Künstlerinnen und Künstler im ernsthaften Kunstbetrieb. Und da gucken doch dann auch Galerien oder vielleicht auch Museen drauf. Oder wenn man ein Stipendium mal haben möchte, eben, dass man sagen kann, oh, man hat jetzt schon zwei institutionelle Ausstellungen gehabt in Kunstvereinen. Dass das eben so ein Faktor ist, wo sich andere dann daran orientieren, um dann eben sagen, naja, wenn der Kunstverein den ausgestellt hat, dann scheint es ja schon mal eine erste Empfehlung zu sein.
Was dann ja auch wieder für Kunstinteressenten irgendwie ganz wichtig ist, weil die sich ja ganz häufig nicht nur auf den eigenen Geschmack oder die eigene Bewertung verlassen, sondern irgendwie nochmal so einen Armen von außen brauchen, dass das wirklich Kunst ist.
Ganz genau, das ist ja diese institutionelle Absicherung, also dass wenn Künstlerinnen und Künstler in einem Kunstverein oder nur in einem Museum noch mehr gezeigt wird, das ist ja eben diese kunsthistorische Absicherung, die damit beginnt. Und das ist ja, was das Publikum auch braucht letzten Endes. Die kunsthistorische Absicherung, das brauchen auch Sammler. Also ich meine, das ist ja klar, Sammler möchten entdecken und für sich eben Positionen finden, wo sie dann später sagen können, ich war schon einer der Ersten für den Künstler, der die Fahne hochgehalten hat. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass der Kunstbetrieb eben auch von kunsthistorischer Absicherung lebt. Und dazu braucht man Kunstvereine und Museen. Und das ist eben das Interessant auch fürs Publikum. Und deswegen sage ich auch, wenn Künstlerinnen und Künstler, dass die sich auch durchaus um Kunstvereine bemühen sollten.
Ja.
Ist viel leichter reinzukommen, ist natürlich immer noch schwer, weil die Zeit begrenzt ist. Man kann nur ein paar Ausstellungen im Jahr machen. Es gibt viel zu viele Künstler letztlich. Aber das ist so, ist doch viel einfacher, in einen Kunstverein zu kommen, weil die ja auch diese Aufgabe sehen, die sie im Kunstbetrieb haben, als bei einem Museum.
Ja, und weil die eben auch häufig experimenteller sind. Die nehmen
Richtig.
gern mal eine neue, ungewöhnliche Position und schauen mal, was passiert. Ja, stimme ich dir
Ja,
zu.
die können auch viel experimenteller arbeiten als möglicherweise ein staatliches Museum, wo noch ein Gremium dran hängt und die dann noch rechtfertigen müssen, was mit dem Geld passiert. Also Kunstvereine müssen ihren Mitgliedern natürlich auch rechtfertigen, aber die sind da schon ein Stück weit freier, was das kuratorische Konzept angeht.
Ja. Du hast in einem Nebensatz noch was gesagt. Da muss ich einfach noch mal nachfragen. Du hattest gesagt, es reicht heute einfach nicht mehr, eine Galerie zu haben oder auch zwei. Da klingt ja auch so ein bisschen durch, dass sich dieser Kunstmarkt extrem verändert hat und dass auch ja die Wirtschaftskrise den Markt jetzt inzwischen erreicht hat. Wie schätzt du den Markt überhaupt noch ein?
Also es heißt ja regelmäßig, der Markt ist schwierig, aber der Markt war, glaube ich, schon immer schwierig. Dann gibt es mal so ein paar Zeiten vielleicht, wo es dann irgendwie heißt, boah, der Markt boomt, wo ich mich aber immer frage, der Markt boomt, das sind dann irgendwelche so großen Auktionsergebnisse und die es dann sogar in Boulevardmedien schaffen. Das ist ja aber nicht der Markt in dem Sinne. Also ich sehe das schon so, dass der Markt immer schwierig ist und für Künstlerinnen und Künstler war das schon immer schwierig, von ihrer Kunst zu leben. Und das hat sich die letzten Jahrzehnte, meine ich, auch nicht geändert. Und es kam ja immer mehr Künstlerinnen und Künstler dazu. Es kam auch immer mehr Galerien dazu und Off-Räume und Kunstvereine und auch Museen. Der Markt ist größer geworden und Kunst, messen. Und aber die Käufer sind nicht entsprechend gewachsen in der Anzahl. Von daher ist das, glaube ich, sogar noch ein bisschen enger geworden, dieses Nadelöhr da durchzukommen als Künstler, um dann eben zu diesem Kuchen zu gelangen. Und deswegen meine ich eben auch, dass Künstlerinnen und Künstler heute, die können sich nicht auf Galerien verlassen, auf die eine oder andere Galerie, weil irgendwann ist dann auch zum Beispiel bei Galerien, wenn ich da ein paar Jahre gewesen bin und 3, 4 Ausstellungen gemacht habe, dann ist so das Publikum der Galerie auch schon so ein bisschen gesättigt. Und das erzählen mir auch Galerien eben, dass sie irgendwann sagen, nach ein paar Jahren, ich finde für diesen Künstler einfach keine Käufer mehr. Und deswegen kommt der Künstler von, also heute, man kommt da nicht umhin, um die Selbstvermarktung zu betreiben, weil man einfach ständig auch eben nach neuen Leuten und neuen Institutionen auch suchen muss, wo man irgendwie mal Sichtbarkeit kommen kann. Und der Markt ist einfach so. Und es kommt heute noch dazu, dass eben Auktionshäuser sehr viel Galeriearbeit letztlich machen auch. Und was heißt machen? Also manche Auktionshäuser machen heute ja auch Ausstellungen oder die vertreiben eben auch Contemporary Art, was eben eigentlich immer so den Galerien vorbehalten blieb. Also dass sie sehr stark in den Zeitgenossenbereich reingewandert sind und eben so große Unterschneidungen gibt, auch Überschneidungen, mit, Entschuldigung, zwischen Galerie und Auktionsmarkt. Und was noch dazu kommt, dass viele Privatleute heute auf Auktionen einkaufen und insofern dann eben auch ihr Geld auf Auktionen ausgeben und nicht immer unbedingt bei der Galerie. Also der Markt hat sich insofern ein bisschen vermengt, aber es sind auch Chancen hinzugekommen durch eben soziale Medien, durch Internet, durch die vielen Möglichkeiten der Selbstdarstellung, die Künstlerinnen und Künstler heute haben. Und von daher sollten diese auch wirklich nutzen. Also ich kann wirklich nur sagen, es gibt Künstler, die kenne ich, die sagen, ich habe eine Galerie, ich lehne mich zurück und dann blame it to the gallery. Also wenn es nicht läuft, dann ist die Galerie schuld. So einfach kann man sich, Klammer auf, mehr, Klammer zu, nicht mehr machen. Als Künstler.
Ja, und wenn du vorhin davon gesprochen hast, es gibt immer mehr Veranstaltungsorte, es gibt aber auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler, aber die Zahl der Sammlerinnen und Sammler ist nicht unbedingt gewachsen. Das Letzte, was du jetzt gesagt hast, wir haben es ja aber auch ein bisschen in der Hand, den Markt für uns wiederum breiter zu machen. Ich brauche ja nicht nur die ernsthaften Sammlerinnen und Sammler, die da mit sehr viel Geld stehen und auf die tolle Kunst warten, sondern ich habe ja auch die Möglichkeit, in meinem Umfeld vielleicht zu verkaufen und so eben ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Das gibt es ja auch immer. Und da haben wir Möglichkeiten, also was heißt in meinem Umfeld? Durch Social Media kann ich ja weltweit auf mich aufmerksam machen. Und das ist eben eine Chance, die hatten wir früher nicht. Also nochmal so ein kleiner positiver Aspekt zu diesem wirklich schwierigen Markt. Da hast du recht.
Genau, da sagst du was Richtiges, was eben vielleicht auch sich ein bisschen im Auflösen ist, habe ich den Eindruck, dass eben, klar, man möchte in Sammlungen kommen, man möchte in namhafte Sammlungen kommen, die vielleicht auch eigene Ausstellungsräume haben, aber wie viele Bilder kaufen die von mir, ja? Und eben, es ist überhaupt doch es gibt doch überhaupt keinen Grund, warum ich Privatsammler oder Privatkäufer, ist ja nicht jeder Sammler, einen Privatkäufer anders betrachten sollte als einen Sammler. Natürlich ist es interessant für die Biografie, das habe ich ja vorhin gesagt. Natürlich soll ich mich darum bemühen, in namhafte Privatsammlungen zu kommen. Die spielen ja mit ihrer Sammlung auch, was gerade Ausstellungen angeht oder Publikationen natürlich. Aber ich kann eine Galeristin zitieren von vor 30 Jahren, dass sie sagte, mir ist ein guter Privatkäufer lieber als ein institutioneller. Die hat es erkannt, hat gesagt, nein, unterschätzt die Privatkäufer nicht, die vielleicht 1 oder 2 Bilder kaufen. Das sind doch auch Käufer, die interessieren sich doch auch für meine Arbeit und die möchten doch auch mit diesen Inhalten leben und die kaufen doch auch nicht nur aus dekorativen Aspekten heraus. Das heißt doch eben nicht, dass ein Privatkäufer nicht an Inhalten interessiert ist, wenn das vielleicht der Grund sein soll, dass man sagt, ja, das ist eben nur Lieschen Müller. Nein, auch Lieschen Müller interessiert sich für Kunst und von daher besteht es überhaupt kein Grund an Privatleute letztlich anders zu behandeln als vielleicht den großen Privatsammler.
Wir reden ja hier die ganze Zeit über ein wirtschaftliches Gut, das aber einen hohen emotionalen Wert hat. Und zwar sowohl für den Käufer und vielleicht noch mehr für den normalen Käufer als für den Sammler und natürlich für den Produzenten für die Künstlerinnen und Künstler.
Genau, und vielleicht noch einen zweiten Tipp, den du mich angesprochen hast, kann man daraus ableiten, dass man eben nur weil man wirtschaftlich denkt oder weil man irgendwo ein Preisschild dran hängt oder weil man etwas zum Verkauf anbietet als Künstler, bedeutet das für mich keinen kulturellen Ausverkauf, keinen Verrat an kulturellen Werten und auch nicht die Abwesenheit oder das Verleugnen von Inhalten. Das bedeutet es einfach nicht. Das bedeutet einfach nur, dass, wenn ich irgendwo ein Preisschild dran klebe, dass das vielleicht auch Teil des Respektes ist, den ich dann bekomme von demjenigen, der es kauft, weil er sagt, okay, mir ist das einfach das wert und ich gebe jetzt mein Geld dafür aus. Ja, kann man vielleicht auch so sehen als Künstler, ne?
Ja, auf alle Fälle sollte man, glaube ich, sogar.
Ja,
Ich
schließlich.
glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Obwohl wir hier ein Fass aufgemacht haben gegen Ende, finde ich, das noch mal viel größer ist als das, womit wir gestartet sind. Mut zur Lücke heute, würde ich sagen.
Ist ein endloses Thema, das ist richtig, aber es ist auch ein Thema, das sich immer weiterentwickelt. Es ist so kein starres Gebilde, also der Kunstbetrieb für mich auch nicht so. Und das Denken, wie gesagt, wir hatten es ja schon mit dem KI, dass da ist mir aufgefallen, dass die Künstler da auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, aber bei KI möchten wir doch bitte wissen, was mit unseren Urheberrechten passiert und vor allem, wer daran verdient und wir möchten auch daran verdienen. Und das ist möglicherweise eben schon so ein Turning Point, dass da sich was tut bei der Einstellung.
Lieber Dirk, vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch mit vielen, vielen Randthemen, die
Ja.
alle mindestens so wichtig waren wie das zentrale Thema. Ich danke dir ganz herzlich und vielen Dank für deine Expertise und Einschätzung.
Danke für die Einladung.
Ah, genau diese Gespräche mag ich so. Eigentlich sind wir mit einem klar umrissenen Thema gestartet, nämlich Verträge. Und am Ende geht es dann aber um etwas viel Größeres, um Verantwortung, um Selbstverständnis, um Sichtbarkeit und darum, wie Künstlerinnen und Künstler ihren eigenen Weg im Kunstbetrieb mitgestalten können, ohne ihre Haltung zu verlieren. Ich hoffe, ihr konntet viele Anregungen mitnehmen und ihr werdet in Zukunft auch ein klein wenig dazu beitragen, dass sich der Kunstmarkt für uns Künstlerinnen und Künstler weiter professionalisiert. Ich jedenfalls werde dran arbeiten. Und bevor ich, wie angekündigt, mit meinen Hörerinnen und Hörern über Apple Podcasts kurz sprechen möchte, hier auch schon oben gesagt eine kurze Info vom Unterstützer dieses Podcasts. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch und seinem Salon Schinkelplatz. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist erst einmal nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch als Kunstsammler, Kunstkenner und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich persönlich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltungen und Einblicke in seine Sammlung im Salon Schinkelplatz findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. So, und jetzt zu meinem angekündigten Thema. Ich freue mich riesig, dass der Atelier Talk Podcast auf Spotify inzwischen wirklich viele Bewertungen bekommen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Natürlich freue ich mich dort auch über jede weitere 5-Sterne-Bewertung. Es gilt, noch mehr Sichtbarkeit zu erlangen und in Bezug auf die Bewertung auch mal den ein oder anderen großen Kunstpodcast einzuholen. Schaut euch das an, wir sind echt gut dabei. Also macht bitte unbedingt weiter so. Aber liebe Apple Podcast-Hörerinnen und Hörer, was ist denn da bei euch los? Da ist wirklich noch Luft nach oben, obwohl etwa die Hälfte der Hörerinnen und Hörer über Apple Podcasts hört. Habt ihr gerade mal halb so viele 5-Sterne-Bewertungen abgegeben? Und noch viel weniger von euch haben sich mal ein paar Sekunden Zeit genommen, diesen kleinen Kommentar zu schreiben, den man ja bei Apple Podcasts hinterlassen kann, obwohl das echt wichtig für mich ist. Es muss ja kein Roman sein, ein kurzer Satz, ein Daumen hoch oder ein freundlicher Smiley. Das hilft dem Podcast tatsächlich enorm, sichtbarer zu werden und noch mehr Künstlerinnen und Künstler zu erreichen. Und mir bedeutet es die Welt. Es streichelt die Seele, es fühlt sich gut an. Bitte schenkt mir das, dann schenke ich euch auch noch eine ganze Weile interessante Themen rund um die Kunst. Na gut, ich kann es sowieso nicht aufhören, aber es ist eine kleine Bezahlung, ein kleiner Gegenwert. Wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann freue ich mich deshalb riesig über 5 Sterne. Ganz egal, auf welcher Plattform ihr hört. Und wenn ihr jemanden kennt, für den dieses Gespräch vielleicht spannend sein könnte, dann schickt den Atelier Talk einfach weiter. Genauso wächst diese kleine Podcast-Gemeinschaft. Dafür hilft auch Instagram. Auf Instagram heißt der Podcast ateliertalk.podcast. Ich bedanke mich nicht nur fürs Zuhören, ich bedanke mich bei meinem Gast Dirk Lehr, den ihr übrigens auch auf Instagram findet, und zwar unter Dirk Lehr Collection. Und hört seinen Podcast, den Kunstradar Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's alle gut. Tschüss, eure Stefanie Hühner.